Ich denke, das Erfolgsrezept ist, dass man sich keinen Stress machen sollte bezüglich der Zeit und der Pace oder der Laufgeschwindigkeit. Mein Ansinn war es halt immer, diese 42 Kilometer am Tag zu schaffen und eigentlich fast egal in welcher Zeit. Das heißt, du nimmst dir schon mal unglaublich viel Druck aus der Leitung, weil es ist total egal, ob du jetzt ob du den Marathon in 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden läufst.
Kilometer pro Woche. Für viele unvorstellbar, aber Alltag für Joyce Hübner. Laufinfluencerin Joyce hat sich als Extremläuferin einen Namen gemacht. 2023 umrundete sie Deutschland in 140 Tagen und absolvierte dabei 120 Marathons. Im Februar 2024 folgte die Umrundung Mallorcas in 11 Tagen mit 11 Marathons. Jetzt steht ihr aktuell größtes Projekt bevor. 495 Marathons in 495 Tagen, um alle 2059 deutschen Städte abzulaufen. Und das alles als Hobbyläuferin und weitestgehend verletzungsfrei. In dieser Folge sprechen wir mit Joyce darüber, wie derart hohe Trainingsumfänge funktionieren können, ohne den Körper zu überlasten. Es geht um Zeitmanagement, Regeneration, mentale Strategien und darum, wie Joyce gesund und dranbleibt, wenn andere längst Pause machen würden. Hier spricht Elliot von Achilles Running und diese Folge ist inspirierend für alle, die mehr laufen wollen und verstehen möchten, wie viel möglich ist, wenn Körper und Kopf im Einklang sind. Hallihallo Joyce, freut mich, dass du da bist. Willkommen im Achilles Running Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, schön, dass es geklappt hat jetzt in deinem ganzen Stress. Wir nehmen die Folge ja ganz kurz vor deinem nächsten großen Abenteuer auf. Also wenn die Folge online geht, dann bist du schon auf dem Weg. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du?
100, würde ich sagen. Ja. Also gar nicht so sehr aufgeregt, dass ich jetzt gleich ganz viel laufen werde oder muss, sondern eher, ich bin so hibbelig, weil wir gerade hier voll im Chaos leben. Wir haben eine ganz, ganz kleine Wohnung, also wir, mein Freund und ich. Und die Klamotten stauen sich, ich muss die Kisten packen, Wäsche muss gewaschen werden. Zwischendurch findet man dann nochmal das Brettchen vom Frühstücksbrot, was ich nicht weggeräumt habe, weil ich da danach noch laufen gehen musste. Mhm. Also eigentlich es sieht gerade so ein bisschen Messi-ähnlich hier aus. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen hibbelig, weil so ein ganz krasses Chaos finde ich dann doch auch nicht schön, muss ich ehrlich sagen.
Verstehen, total. Ja, das ist ja voll der Ausnahmezustand bestimmt gerade.
Ja, total. Ja. Und man hat die ganze Zeit Angst, dass man irgendwas vergisst. Deswegen ist gerade, ich bin innerlich gerade noch so ein bisschen hibbelig. Ich will endlich loslaufen.
Das dachte ich mir, ne? Irgendwie, wenn es dann auch so kurz davor ist, ist ja auch bei Wettkämpfen so. Eigentlich will man diese Wartephase davor so kurz wie möglich halten und eigentlich einfach nur loslegen, ne, damit man den Kopf frei hat.
Hm. Absolut.
Okay. Hattest du dann die letzten Tage irgendwie noch Zeit für Training oder ist das gerade sowieso alles, also machst du gerade Laufpause, weil du dann noch genug laufen wirst, sobald es losgeht? Wie handhabst du das?
Ja, rein theoretisch schon. Ich bin Gott sei Dank ganz gut trainiert. Ich habe alle wichtigen Trainings abgeschlossen für mich und bin deswegen schon ein bisschen entspannter. Ich habe mir aber schon vorgestellt, dass ich jetzt die letzten 14 Tage vor dem Projektstart dann noch ein bisschen mehr laufe. Aber ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Ja. Und dann kommt zwischendurch immer noch so dieser kleine Teufelchen, der sich dann kurz auf die Schulter setzt und sagt, naja, also du solltest dich schon jetzt ein bisschen bewegen. Du musst ja demnächst ganz viele Marathons laufen. Und der andere, das nette Teufelchen auf der anderen Seite sagt dann, hey, bleib ganz entspannt, mach die Dinge ganz in Ruhe. Guck, dass du dich organisiert bekommst. Und laufen kannst du sowieso noch. Ja, also das ist immer so ein kleiner Zwiespalt.
Ja. Ich meine, klar, das Organisatorische geht in dem Fall ja wahrscheinlich auch vor, weil ohne das Drumherum klappt es ja gar nicht.
Absolut, Rest, ne? Also ja. Was habe ich jetzt für Wochenkilometer? So um die 60 oder sowas. Was für viele wahrscheinlich schon super, super viel ist. Aber für das, was ich vorhabe, ist es so, geht so viel.
Ja, ach, einfach super krass. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns dann noch so für Einblicke heute geben wirst. An der Stelle erstmal nochmal auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast mit dem ganzen Stress, der gerade drumherum läuft. Ich habe natürlich ganz viele Fragen vorbereitet und ich würde sagen, da gehen wir mal rein, damit wir auch genug Zeit dafür haben, da ein paar Einblicke von dir zu bekommen. Ich dachte mir, bevor wir vielleicht über dein aktuelles Laufprojekt sprechen, lass uns nochmal ein kleines Recap machen zu den vergangenen Jahren, weil du bist ja das erste Mal mal hier bei uns im Podcast, aber hast ja auch schon ganz andere krasse Sachen gemacht. Und natürlich interessiert mich vor allem die Deutschlandumrundung, ne? Wenn du da jetzt so ein bisschen zurückblickst, ist jetzt also 2 Jahre her, ne?
Genau, ja.
Wie, also willst du da mal so ein paar Momente teilen, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
Boah, wie viel Zeit hast du eingeplant? ja, man erinnert sich natürlich zuerst immer an die ganz besonders schönen oder an die ganz besonders schlechten Momente. Und begonnen hat es eigentlich mit dem Start schon. Ich war damals ja ein ganz kleines Licht bei Social Media und habe jetzt einfach mal rausgehauen, ich will jetzt 120 Marathons um Deutschland rumlaufen.
Wie man es so macht.
Ja, was man halt so macht, genau. Und ja, die meisten haben mich natürlich irgendwie beliebäugelt und haben dann gesagt, ja, also wie will die das denn schaffen? Ich hatte ja vorher jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich. Ich bin 18 Marathons davor gelaufen und dachte, ich glaube jetzt einfach mal an mich, ich will das mal ausprobieren. Besser ausprobieren, als es gar nicht zu versuchen und ich mache das jetzt mal. Und deswegen war ich umso überraschter, dass direkt am ersten Tag schon, ich weiß es nicht, über 30 Leute am Start gestanden haben. Der Bürgermeister von Frankfurt-Oder, also da sind wir auch gestartet, der kam vorbei, hat mir noch die Hände geschüttelt und mir noch so ein kleines Care-Paket überreicht und ich so, was ist hier los? Ja, verrückt. Und ja, dann hat sich das irgendwie über die Zeit so ein bisschen aufgebaut, dass immer mehr Menschen dazugekommen sind. Ich habe das ja auch ganz öffentlich geteilt auf meinen Social-Media-Kanälen und habe die Leute auch animiert, mich gerne zu begleiten. Und das war eigentlich die allerbeste Lösung. Und ja, so peu à peu ist es dann immer ein bisschen bekannter geworden. Und demnach sind dann auch immer mehr Menschen mitgekommen. Ich war unten in den Alpen, ja, auf der Grenze unterwegs oder möglichst nah an der Grenze. Und da habe ich schon, ja, ich weiß, die Grenze habe ich jetzt schon 5-mal gesagt, aber das war wirklich eine Grenzerfahrung. Ja. Da gab es einen Tag, der war wirklich lebensgefährlich. Gott sei Dank habe ich auch nur einen Mitläufer an der ganz besonders schlimmen Stelle gehabt, wo ja die Füße gefühlt 50 Meter im freien Fall nach unten gebaumelt haben und ich wirklich über einen längeren Zeitraum, über mehrere Stunden Todesangst hatte. Und wir haben es aber Gott sei Dank geschafft. Wir sind nach unten. Wir haben diesen Tag irgendwie überlebt. Aber der ist mir natürlich auch die ganzen Tage danach irgendwie in Erinnerung geblieben und hat mir auch schon ordentlich zugesetzt.
Ja.
Das ist ein großer Punkt gewesen. Dann ein zweiter großer Punkt war, als dann so viele Menschen dazugekommen sind und ich in NRW angekommen bin und da ja dementsprechend auch viele Menschen wohnen, hatte ich einen Tag 75 Mitläufer dabei.
Krass.
Und ja, das, was man auf Social Media von mir sieht, ist natürlich meistens immer das Positive.
Voll.
Denn es ist natürlich viel einfacher, Sachen, die schön sind, mit der Welt zu teilen, als die schlechten Sachen. Die nehme ich natürlich auch mit auf, aber mein erster Gedanke, wenn es mir schlecht geht, ist halt nicht, das Handy rauszuholen.
Mhm.
Deswegen denken die meisten Menschen, ich bin immer gut drauf und ich laufe halt easy peasy 120 Marathons.
Ja.
Und die Erwartungshaltung ist halt dann auch so, wenn man an die Strecke kam. Und ich konnte irgendwann einfach sozial den Menschen gegenüber nicht mehr das leisten, was sie so ein bisschen erwartet haben.
Mhm.
Und da habe ich wie so ein Social Burnout so ein bisschen gehabt, weil es einfach zu viel wurde. Ich weiß,
voll.
Es ist super lieb und nett gewesen und so. Und alle haben gute Intentionen dahinter, aber ich konnte dem einfach nicht mehr gerecht werden. Und das ist auch ein Punkt, der stark in Erinnerung geblieben ist. Es hat sich dann aber auch wieder beruhigt und gelegt und dann bin ich, ja, noch entspannt, in Anführungsstrichen entspannt, über die Nordsee und Ostsee dann zurückgelaufen nach Frankfurt oder habe dann auch so mein Ziel erreicht. Und
ja.
Ich habe wahnsinnig viele Sachen gesehen und die jetzt alle aufzuzählen, da würden wir Tage brauchen.
Ja, das glaube ich dir. Ich meine, das hat ja auch Tage gedauert. Also wie soll man das in ein paar wenige Minuten packen?
Ja.
Super krass, natürlich auch sehr unterschiedliche Grenzerfahrungen, die du da jetzt beschrieben hast. Ne? Das eine ja wirklich so körperliche Angst wegen einer körperlichen Gefahr, das andere dann halt Social Burnout, so, ne, weil halt zu viele Leute sich umringt haben, mit dir sprechen wollten, natürlich dich ja auch dann als Content Creatorin wahrscheinlich kennengelernt haben und kann ich total verstehen, dass das super überfordernd gewesen sein muss. Was würdest du sagen, rückblickend, war dann so die größte Herausforderung? Kannst du das auch so fassen oder war eigentlich alles ein bisschen überfordernd?
Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Die körperliche Herausforderung war natürlich mit die größte, aber gepaart mit der sozialen Komponente und ja, den ganzen Sachen, die man so gesehen hat und erlebt hat, das alles in Kombination. Ich meine, du brauchst ja, manche Leute fahren in Urlaub und machen da irgendwie so eine Mega-Wanderung, 50 Kilometer einen Tag oder übers Wochenende oder sowas. Und die müssen sich erstmal einen Monat davon erholen, weil man einfach so viel gesehen und erlebt hat. Und ich habe das ja tagtäglich gehabt. Ja. In Kombination mit dieser körperlichen Anstrengung war das einfach heftig. Alles in allem. Die Kombination war, glaube ich, das Anstrengendste.
Ja, glaube ich dir. ich glaube, super viele Leute fragen sich ja sowieso, wenn man jetzt wirklich nur auf die Umfänge geht, die du läufst, ne? Du bist eigentlich Hobbyläuferin. Wie schaffst du es überhaupt, an so vielen Tagen hintereinander Marathons zu laufen und nicht, ja, irgendwie richtig krasse Einbrüche zu haben oder Laufpausen machen zu müssen, irgendwie ein ganzes Jahr, weil du deinen Körper so überlastet hast? Könntest du das runterbrechen, wenn dich jemand fragen würde, zum Beispiel ich, ne? So, was ist dein Erfolgsrezept? Gibt's da eins?
Ja, ich denke, das Erfolgsrezept ist, dass man sich keinen Stress machen sollte bezüglich der Zeit und der Pace oder der Laufgeschwindigkeit. Mein Ansinn war es halt immer, diese 42 Kilometer am Tag zu schaffen und eigentlich fast egal in welcher Zeit. Das heißt, du nimmst dir schon mal unglaublich viel Druck aus der Leitung, weil es ist total egal, ob du es jetzt, ob du den Marathon in 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden läufst. Und so habe ich das gehandhabt und ich denke, das ist auch das absolute Geheimnis und Erfolgsrezept. Denn ich war ja früher eigentlich so wie, ich würde mal sagen, 50% der Läufer, habe ich immer versucht, irgendwelche Bestzeiten hinterher zu jagen. Mhm. Und man will immer besser werden und immer schneller werden, meldet sich bei der nächsten Laufveranstaltung an. Und das Ziel ist es ja immer eine richtig coole Zeit da auf dem Blatt Papier stehen zu haben. Und dann hatte ich allerdings, das ist schon sehr viele Jahre her, Gott sei Dank, einen Ermüdungsbruch und durfte mich gar nicht mehr bewegen. 2 Monate durfte ich also zur Toilette und dann wieder zurück zur Couch und dann nochmal zur Küche und dann wieder zum Bett. Aber sonst durfte ich nichts. Und ich fand das so schrecklich, dass das so ein bisschen ja der Punkt war, wo ich auch so meine Einstellung zum Laufen geändert habe. Weil mir ist es viel wichtiger, jeden Tag laufen zu dürfen und nicht irgendwelche Bestzeiten auf dem Blatt Papier stehen zu haben. Denn davon kann ich mir nichts kaufen. Mhm. Ich bin Hobbyläufer und ich werde niemals auf irgendeinem Treppchen stehen. Ja, also ich werde niemals irgendwo einen Pokal abräumen. Also warum soll ich mir den Stress machen? Ich zahle so viel Geld für eine Laufveranstaltung, dann will ich auch was davon haben.
Absolut, ja. Stimmt. Mhm.
Und so halte ich das jetzt auch mit meinen Projekten oder mit meinen Läufen, die ich so mache. Denn es macht so viel mehr Spaß, sich einfach auch das anzugucken, wo man da unterwegs ist und ja, das einfach zu zelebrieren und zu genießen. Und ich bleib halt auch stehen und mache ein Foto oder ein Video oder was auch immer. Und dann, wenn ich fertig bin, geht's halt weiter. Und die Uhr läuft die ganze Zeit durch. Das ist vollkommen egal.
Ja, stimmt. Ich habe das auch so in deinen Videos auch so mitbekommen, dass du dich nicht davor scheust, auch mal wirklich eine Pause zu machen, ein paar Meter zu einfach gehen, hier mal irgendwie die Kühe zu filmen oder was weiß ich, ne? So einfach entspannt dann deine Läufe zu absolvieren. Das ist vielleicht auch wirklich so ein bisschen das Geheimnis, ne? Dass man sich so die kleinen Freuden während des Laufens erhalten muss, damit man es dann bis zum Ende packt, ne? So, dass man nicht zu verbissen rangeht, ja.
Absolut. Kann ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren.
Ja. Als nächstes planst du ja, ne, das ist ja dein großes Projekt, jetzt wirklich alle 495 deutschen Städte in 495 Tagen abzulaufen. Das ist ja nochmal eine sehr krasse Steigerung zu deinem Deutschland-Projekt. Wie kamst du zu dieser Idee? Wieso macht man sowas?
Also erstmal muss ich dich ein bisschen korrigieren. Leider, es gibt in Deutschland 2059 Städte.
Ja.
Also wenn wir ganz genau sind es jetzt Stand 2025, sogar 2060 Städte. Mhm. Und die versuche ich möglichst sinnvoll abzulaufen. Das heißt, ich komme insgesamt auf über 21.000 Kilometer und runtergerechnet auf die Tagesdistanz Marathon sind es dann 495.
Ja, ich weiß, sorry,
jetzt,
stimmt.
Nee, alles gut. Es waren jetzt sehr viele Zahlen und da muss man auch erstmal durchblicken. Das verstehe ich. Und Ja, wie kommt man auf die Idee? Gute Frage. Nach der Deutschlandwohnung war eigentlich klar, dass ich sowas nochmal machen möchte. Ich bin dann auch wieder zurück in den Job gegangen damals, aber habe halt schnell gemerkt, dass es irgendwie, weiß ich nicht, dieser Freiheitswille und Erlebniswille, der war irgendwie so prägnant, dass ich dann nochmal kurz eine Mallorca-Umrundung dazwischen geschoben
Richtig,
habe.
Richtig, ja. Kann man auch mal machen.
Genau, und danach habe ich eigentlich entschieden, ja, ich werde auf jeden Fall nochmal ein größeres Projekt machen. Und ja, dann war mein Freund und ich die ganze Zeit philosophiert und überlegt, was man denn machen könnte. Und ja, sollte man auch die Bundesländer umrunden? Sollte man Deutschland in einer anderen Richtung umrunden? Oder sollte man einmal quer durchlaufen? Und es gibt tausend Varianten und die meisten hat aber schon mal irgendjemand gemacht. Und dann kam mein Freund irgendwann von seinem täglichen Geschäft, von der Toilette und sagte mir, ich habe die Lösung. Ja, aber es war wirklich so. Ich kann es nicht schönreden. Und ja, er sagte dann, du läufst einfach mal alle Städte ab. Und dann war ich erstmal geschockt und dann ging die Recherche los und die Überlegung, wie soll man das anstellen?
Voll.
Und ja, wir haben uns eine Liste vom Statistischen Bundesamt gezogen. Damals waren es noch 2058 Städte. Also jeder Ort in Deutschland, der das Städterecht innehat, das kann aus historischen Gründen sein oder auch aus infrastrukturellen Gründen darf eine Stadt sich auch Stadt nennen. Und alle diese Orte möchte ich jetzt irgendwie ja ablaufen und miteinander kombinieren. Ja. Und umso weiter und umso tiefer man quasi sich damit beschäftigt hat und in die Planung gegangen ist, fand ich die Idee dann auch irgendwie ganz cool.
Aber du hast dich auch erst so ein bisschen damit angefreundet. Du warst nicht sofort Feuer und Flamme.
Ja, also man muss sich schon überlegen, es kam relativ schnell heraus, dass es so um die 500 Marathons werden. Also ursprünglich waren es, glaube ich, 550 sogar, laut unserer ersten Berechnung. Und das muss man, also so stark muss man erstmal mit sich selber sein, dass man das seinem Körper antun möchte.
Total.
Deswegen hat das bei mir schon ein paar Monate gedauert, bis ich mich davon wirklich habe überzeugen lassen.
Mhm. Und wie lange habt ihr das jetzt schon geplant? Weil allein die Vorstellung, das organisieren zu müssen, ne, das ist ja, du läufst ja nicht mal nur ein Jahr. Du läufst über ein Jahr jeden einzelnen Tag. Das ist doch unglaublich viel Planung, oder?
Ja, also deswegen bin ich auch fix und fertig. Ich will jetzt endlich in die Laufschuhe schlüpfen. Ja, ich denke, dass es ungefähr ein Jahr ist, wo wir jetzt dran sitzen. Es ging ja schon los bei der Routenplanung. Wie kombinierst du so clever so viele Städte miteinander, ohne einen überflüssigen Kilometer zu laufen?
Richtig.
Und wir haben alle möglichen KIs gefragt. Die sind leider Gottes alle gescheitert.
Oh.
Wir haben die KI geschrottet. Und ja, dann hat mein Freund auch überlegt, wer hat diese Rechenleistung dahinter und die Möglichkeit, sowas überhaupt durchzukalkulieren.
Voll.
Und so sind wir relativ schnell auf Google Maps gekommen und haben eigentlich nie damit gerechnet, dass die uns irgendwie antworten sollten. Haben aber relativ schnell reagiert und haben gesagt, super gerne, euer Projekt nehmen wir jetzt so ein bisschen als Testprojekt.
Ah.
Und wir rechnen euch das mal durch. Und ein so ein
Mega.
Suchlauf hat, glaube ich, auch mehrere Stunden gedauert. Selbst, also ich meine, man muss sich überlegen, dass du über 2000 Städte hast und damit auch, also 2000 mal 2000 Varianten, Variablen, die irgendwie miteinander verknüpft werden müssen. Und das durchzurechnen, ja, da brauchst du ja einen riesen Server und sowas dafür. Und ja, das hat Gott sei Dank Google Maps dann für uns erledigt und dann
super gut.
Dann kam am Ende raus 505 Marathons und irgendwas über 21.000 Kilometer. Und dann habe ich mich aber nochmal dran gesetzt, weil Google Maps ja jetzt nicht jeden Waldweg und ja jeden Fußgängerweg damit einkalkuliert hat, habe ich dann nochmal jeden einzelnen Tag mir händisch zusammengeplant und jede kleine Brücke, jede Fähre, jeden Fluss, jede Kanalzweigung habe ich mir angeguckt, wo ich dann langlaufen kann und somit habe ich die Kilometeranzahl nochmal ein bisschen reduzieren können.
Ja, Schlaufuchs.
Und somit bin ich jetzt auf die krumme Zahl 495 Marathons gekommen.
Ja, okay, wow. Ich meine, was für ein Weg, erstmal dahin zu kommen.
Ja, krass. Also das alles, glaube ich, hat schon ein halbes Jahr gedauert, bis wir überhaupt die Route hatten.
Ja, Ja, total verständlich. Natürlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist ja schon schwierig genug, sich manchmal so einen 5-Tagestrip zu planen. Also, dass die Arbeit zu haben, wow. Wie macht ihr das mit der Unterkunft? Das ist dann, das habt ihr dann geplant oder hast du das dann übernommen?
Das machen wir sehr spontan. Ich habe jetzt die ersten 14 Tage ja Unterkünfte im Voraus gebucht, denn ich gehe zwar davon aus, dass ich das alles so schaffen werde, wie ich mir das vorgenommen habe. Ich werde jeden Tag hintereinander weg, ohne Pause, einen Marathon laufen. Ja. Und das ist auch das, was neu für mich ist. Denn bei der Deutschlandumrundung habe ich immer noch einen Pausentag in der Woche gehabt. Da bin ich 6 Tage gelaufen und habe mir den 7. Tag dann als Restday genommen. Das habe ich jetzt nicht. Deswegen kann ich bis jetzt noch nicht so 100% einkalkulieren, wie viele Marathons ich wirklich am Stück schaffe. Mhm. Und was ist, wenn ich dann zwischendurch nochmal krank werde oder ähnliches.
Total.
Dann würden wir halt auf den Kosten von den Hotels sitzen bleiben, weil ich natürlich immer die allergünstigste und billigste Variante nehme, klar, ohne Reiserücktrittsversicherung und diesen ganzen Schnickschnack. Ja. Und deswegen buchen wir immer nur so 7 bis 14 Tage im Voraus.
Okay,
smart. Und das passiert dann einfach während des Projektes.
Ja. Okay, du hast gerade schon gespoilert, du wirst einen Tag weniger Ruhe haben, also du läufst wirklich komplett durch. Wie kamst du der Entscheidung? Dachtest du, das packt mein Körper schon oder hatte das jetzt logistische Gründe?
Das hat ganz viele Gründe. Der erste und für mich persönlich der wichtigste war, dass ich nicht durch 2 Winter durchlaufen muss. Die Wintermonate, das werden vielleicht viele Läufer unterschreiben können, sind jetzt nicht die allerbesten Monate, um seinem Laufhobby nachzugehen. Ja. Und ich hasse das total, bei Minusgraden zu laufen.
Ja, ich auch.
Und deswegen habe ich versucht, das ganze System irgendwie zu verkürzen. Und da blieb halt nur der Pausentag, der dann gestrichen wird. Und somit schaffe ich es hoffentlich, vor dem 2. Winter im Ziel einzulaufen. Und zum anderen hat das den Hintergrund, dass wir deutlich Kosten sparen, weil wir einfach 3 Monate weniger Reisezeit haben.
Stimmt.
Und 3 Monate weniger Hotels, 3 Monate weniger Sprit, 3 Monate weniger Sportnutrition. Also ist es halt, es wäre schon gut, wenn das so in der Form dann auch klappt.
Total, ja. Also die Daumen sind schon mal gedrückt. Also ich werde es natürlich beobachten. Bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Ich hoffe natürlich, dass ihr da keine größeren Zwischenvorkommnisse habt und so. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in dein Training reingucken, wie hast du dich auf dieses Projekt vorbereitet? Also jetzt mal abgesehen wirklich von dem Laufroute planen und natürlich auch packen, das ist ja auch ein Riesenthema wahrscheinlich. Wie hast du konkret, wie bist du das Thema Training angegangen? Hast du irgendwelche bestimmten Sachen gemacht, um deinen Körper zu stählern für die Zeit oder wie gehst du daran?
Ja, ich habe tatsächlich ganz bewusst eine Laufpause eingelegt, letztes Jahr im Herbst, weil ich aber wusste, dass dieses Projekt ansteht und ich wollte einfach meinen Körper nochmal resetten und auf Null fahren und wieder von Null anfangen, wieder anständig aufzubauen. Da kam jetzt noch so ein kleines Problemchen mit der Hüfte hinzu, was sich Gott sei Dank jetzt erledigt hat. Und deswegen war es gar nicht so schlecht, weil sonst hätte ich vielleicht doch nicht geschafft, meine Füße stillzuhalten. Ich bin ja dann schon doch ein bisschen hibbelig, muss man ehrlicherweise
sagen. Sonst würdest du sowas auch nicht machen, glaube ich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Es war wirklich auch ohne diese Verletzung, sage ich mal, war es auch wirklich so geplant. Aber ob ich es hätte wirklich durchgezogen, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Ja, und dann habe ich halt peu à peu wieder die Leistungsumfänge gesteigert. Bin viel, viel laufen gewesen, viele, viele Longruns auch, mehrere Tage hintereinander und habe parallel sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Auch ein Punkt, den Läufer nicht so gerne mögen. Ich gehöre absolut mit dazu. Ich hätte es auch wirklich nicht gemacht, muss ich ehrlich sein, wenn ich das Projekt nicht vor der Brust hätte. sonst hätte ich das nicht getan. Aber ich muss irgendwie gucken, dass mein Rumpf stabilisiert ist, dass ich über so viele Tage da einfach genug Power habe, die Körperstruktur aufrecht zu erhalten und der Laufstil auch am Marathon 380 noch einigermaßen passabel aussieht und ich mir nicht durch einen schrecklichen Laufstil irgendwelche Verletzungen reinziehe. Und deswegen, Krafttraining, Stabi und sowas habe ich dann alles im Fitnessstudio gemacht. Und das war's eigentlich schon. Und jetzt bis vor, ich sag mal, 2-3 Wochen habe ich in sehr hohem Umfang trainiert und jetzt so peu à peu runtergeschraubt. Und ich sag mal so, ich bin seit 3 Wochen in der Tapering.
Ich wollte gerade sagen, für noch Tapering. Genau. Ja. Okay. Und wie oft hast du dann Krafttraining und ja, Kraft und Stabi eingebaut? Hast du das dann mehrmals die Woche gemacht?
Ja, ich war 3-mal die Woche im Fitnessstudio. Okay. Und das ist für mich schon echt, also das, da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen.
Ja, das ist von 0 auf 3 oder vielleicht auf 1 auf 3 ist das schon viel. Ja,
absolut, ja. Und das habe ich dann auch wirklich konsequent ein paar Monate durchgezogen. Ich muss ehrlich sagen, in den letzten 4, 6 Wochen habe ich das auch wieder schleifen lassen. Mhm. Aber ja, mein großer Plan ist es, dass ich tatsächlich so 2, 3 Übungen am Tag, ich weiß, das ist eigentlich immer nur so eine Schweinehund-Sache, so eine kleine Überwindung. Aber wenn ich dann ins Hotelzimmer ankomme und bevor ich dann unter die Dusche springe, mache ich da einfach noch meine 3 bis 5 Übungen. Das wird 10 Minuten dauern oder 15 Minuten. Damit das einfach ja weiterhin stabil bleibt alles.
Okay, ja.
Und deswegen finde ich es jetzt auch nicht ganz so schlimm, dass ich es die letzten Wochen ja ein bisschen schleifen lassen habe.
Ja. Okay, also planst du es auch dann quasi täglich so ein bisschen mitzunehmen? Weil klar kannst du nicht in die Gym gehen, wenn du einen Marathon läufst jeden Tag. Und dann machst du es quasi so, ja, so die kleine Lösung. Du
genau, richtig.
Mit ein. Okay.
Ja, also man muss ja auch nicht unbedingt ins Gym gehen, um sowas zu machen. Ich meine, mittlerweile wissen wir, glaube ich, alle, dass es gibt super Übungen mit eigenem Körpergewicht. Voll. Und das reicht auch schon aus. Oder man holt sich vielleicht noch so ein paar Bänder oder sowas und dann macht man so die paar wichtigsten Übungen. Es muss ja keine große Aktion sein, aber so ein bisschen was ist schon nicht schlecht.
Ja. Hast du dich vorher oder ja zwischendurch auch mal irgendwie von einem Physio oder Sportärztin oder sowas nochmal durchchecken lassen, ob die auch das Go gegeben haben für dein Wahnsinnsprojekt oder fühlst du dich einfach gut, sage ich jetzt mal, ohne Probleme?
Also erstmal fühle ich mich super gut. Ich bin total bereit dafür. Ich habe mich aber auch durchchecken lassen. Und ich bin jetzt nochmal zu jedem Arzt gerannt, okay. wo man so hin muss. Zahnarzt und solche ganzen Geschichten. Stimmt. Hautarzt habe ich leider nicht mehr geschafft. Ja. Aber diese groben Sachen, die man eigentlich, wo man mindestens einmal im Jahr schon mal hingehen sollte, die habe ich jetzt alle nochmal so kurz vor knapp erledigt. Mhm. Also auf dem Blatt Papier bin ich kerngesund.
Perfekt. Das sind die besten Voraussetzungen. Okay, ey, spannend, ne? So ist halt einfach so ein Wahnsinnsprojekt, da so viele kleine Details, über die man sprechen könnte. Wenn du jetzt so auf die Ausrüstung guckst, das ist ja auch bestimmt ein Mega-Thema, jetzt mal abgesehen vom Packen, hast du irgendwelche Laufgadgets oder irgendwelche Favoriten in deiner Ausrüstung, die du entweder entdeckt hast, schon bei deiner Deutschland-Umrundung oder die du generell immer dabei hast, die du irgendwie so, weiß nicht, die für dich so eine kleine Geheimwaffe, ein kleiner Geheimtipp sind, die dir das einfach einfacher machen, sowas Krasses durchzuhalten?
Also ich glaube, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, aber ich gehe nicht mehr ohne Laufgürtel laufen. Denn da kann ich meine ganzen Kleinigkeiten drin verstauen. Und genauso werde ich das auch während des Projektes machen. Mein Freund ist mit dem Auto mit dabei. Das muss ja auch irgendwie hin und her gefahren werden. Voll. Und der kommt regelmäßig an die Strecke, alle 5 bis 7 Kilometer schätzungsweise. Und versorgt mich da dann auch mit Essen, Trinken und so weiter, sodass ich dann während des Laufens keinen Laufrucksack oder nicht mehr so viel Zeug mit rumschleppen muss. Und ich mag das auch super gern. Im Laufgürtel kann ich irgendwie nochmal ein Gel, nochmal irgendwie eine Salztablette. Dann habe ich so eine kleine Mini-Flask dabei mit 250 Milli, die tue ich mir dann hinten rein. Mein Handy muss irgendwo hin, damit ich das auch jederzeit rausholen kann, wenn was Wichtiges gefilmt werden muss.
Ja.
Genau, und das war's eigentlich schon. Und alles andere, glaube ich, anständige Schuhe, anständige Socken, eine gute Laufkleidung. Und dann ist man eigentlich schon ready. Okay. Eigentlich braucht man gar nicht so viel.
Ja, ich würde sagen, eigentlich ist es jetzt nicht irgendein krasser Technik-Scheiß oder so. Und das ist eigentlich so das Basic, was die meisten LäuferInnen wahrscheinlich dabei haben. Außer gut, dass du jetzt auf den Gürtel setzt, statt vielleicht auf eine Weste oder so.
Genau.
Auch spannend. Das ist eine Präferenz, weil es sich angenehmer für dich anfühlt wahrscheinlich. Weil es nicht so...
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, bei der Weste bin ich irgendwie so zugeschnürt. Mhm. Ich muss die dann aber auch so ganz stramm tragen, weil ich mag das nicht, wenn das so rumwabbelt am Körper.
Ich auch nicht,
Und dann, wenn man seine 2 Flask vorne dann voll hat, dann hat man halt einen Liter, der einen so nach vorne zieht.
Toll.
Und ach, ich weiß, also es ist gut, ich habe auch eine gute Laufweste, aber ich mag es ohne lieber.
Ja, Kann ich verstehen. Ist ja auch schön, wenn nicht eigentlich jedes Gramm, was du sparen kannst, wird dir am Ende helfen, ne?
Ja.
Deswegen ist es praktisch natürlich, dass du dann Versorgung durch deinen Freund bekommst. Unterwegs.
Ja, voll. Ja, und die ganzen Kleinigkeiten könnte man natürlich jetzt auch irgend so eine Laufhose stecken. Da gibt es ja mittlerweile auch super viele, die voll viele Taschen haben und so. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich all mein Zeug, was ich mitnehmen möchte, da in diese Hosen reinstecke, dass die irgendwann runterrutscht. Ich meine, es ist noch nie passiert. Ja, ist noch nie passiert, wird auch wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das ist so die ganze Zeit in meinem Hinterkopf und deswegen nehme ich einfach einen Laufgürtel. Da bin ich auf der sicheren Seite.
Wenn du so ein bisschen zurückblickst, vielleicht auch auf deine letzten beiden Laufreisen, Laufabenteuer, nenne ich es jetzt mal, also Deutschland und Mallorca, würdest du da, also hast du da auch vielleicht aus Fehlern gelernt, die du diesmal anders machen wirst? Also was auch gerade die Belastung für deinen Körper angeht? Hast du da diesmal irgendwelche Vorkehrungen oder Ideen, wie du deine Belastungsgrenze vielleicht besser handelst dieses Mal? Weil wahrscheinlich wirst du irgendwann auch an eine gewisse Grenze stoßen, oder? Wie ist da dein Optimismus?
Ich hoffe nicht. Ja. Ich glaube aber schon. Also es ist nur die Frage, wann das erste Mal was passieren wird, was mich an irgendeine Grenze kommen lässt. Großer Punkt ist die Ernährung und also grundsätzlich die Regeneration. Und dazu gehört auf jeden Fall die Ernährung und der Schlaf. Und das sind die zwei wichtigsten Komponenten eigentlich für mich. Das ist das Natürlichste des Menschen und das Einfachste, woran du eigentlich schrauben kannst. Und ich habe mir einen ganz detaillierten Tagesplan in eine Excel-Tabelle geschrieben. Es klingt jetzt bescheuert, aber damit ich einfach genau weiß, wie viel Zeit ich am Tag für was verbrauchen darf. Und da nicht in Schwulitäten komme und mich selber stresse. Also ich versuche einfach so wenig Stress wie möglich zu haben, neben dem Marathonlaufen natürlich, sodass ich gar nicht die Möglichkeit habe, irgendwie zu sagen, ach nee, heute gehe ich mal um 23 Uhr ins Bett. Es gibt einfach feste Zeiten. Ich werde immer um 22 Uhr das Handy ausmachen, zur Seite legen und versuchen zu schlafen. Und ich versuche mindestens 8 Stunden zu schlafen. Am besten wäre es wahrscheinlich 10 bei der körperlichen Belastung, die ich habe. Ernährungsmäßig habe ich auch Excel-Tabellen gebaut.
Okay.
mit Rezepten und Ideen, die man sowohl frühs, also als Frühstück, als Marathon-Snack direkt nach dem Marathon und auch abends essen kann. Und diese Listen kriegt dann mein Freund mit und dann muss er halt täglich oder alle paar Tage da mal irgendwo zwischendrin mal in den Supermarkt und mir ein paar von diesen Sachen dann kaufen.
Ja.
Ich habe mir das alles vorher quasi schon überlegt, damit ich nicht währenddessen auf die Idee komme, da rumzumeckern oder rumzuheulen, weil so habe ich mir das selber auferlegt und die verschiedenen Rezepte auch aufgeschrieben, damit ich einfach da noch so ein bisschen Varianz habe und gar nicht darüber nachdenken muss, ach, was könnte man denn noch so essen? Nein, es ist jetzt einfach vorgesetzt. Mhm. Und das ist so. Ja, der Plan.
Ja, okay, also dann ist da Planung und wirklich vorgefertigte Struktur wirklich alles, ne? Das ist dann so eigentlich auch ein bisschen dein Tipp, ne? Dass man sich dann nicht intuitiv zwischendurch dann Gedanken drüber macht, weil das im Endeffekt auch nur Kraft kostet, ne?
Absolut, ja. Du wirst ja auch relativ schnell, wenn du so eine körperliche Mega-Anstrengung hast, an diesen Punkt kommen, dass dein Hirn nicht mehr so richtig gut arbeitet, muss man jetzt ehrlicherweise mal sagen. Ja, und damit ich dann nicht auf die Idee komme, ach, heute könnte ich es mal so oder so machen. Nein, das gibt's nicht.
Ja.
Und auch, dass ich dann sage, oh nee, jetzt habe ich gerade keinen Hunger. Das ist scheißegal, ob ich Hunger habe oder nicht. Ich muss das essen.
Auch total wichtig, muss man an der Stelle sagen. Ne?
Genau, richtig.
Also darf man dann in dem Fall auch nicht nur auf den Körper hören, wobei man natürlich bei Belastung auch immer natürlich auch auf den Körper hören muss. Aber was das Hungergefühl angeht, wahrscheinlich dann eher nicht so.
Ja, genau.
Wie ist es denn sowieso generell? Also auf Social Media sieht es immer so aus, als ob du jeden Lauf, den du dir in den Kopf gesetzt hast, einfach durchziehst. Ist das so dann auch wirklich oder lässt du deinen Körper manchmal doch mitentscheiden, dass du mal einen Lauf dann kürzer machst? Wie ist das jetzt hinsichtlich des neuen Projekts? Kannst du dir vorstellen, da dann auch mal zu variieren, je nachdem, was dein Körper dir sagt? Oder muss es so aufgehen, damit es am Ende aufgeht?
Oh, das ist eine gute Frage. Da können wir lange drüber reden. Also grundsätzlich habe ich so die Lebenseinstellung, aufgeben gibt's nicht. Und das, was ich mir vornehme, das ziehe ich auch durch, weil ich einfach, ich bin da zu verkopft, zu stur. Ich weiß nicht, ob es an der Charaktereigenschaft oder an meiner Erziehung liegt, aber ich würde schon gerne Dinge beenden, die ich auch angefangen habe. Und ja, im Hinblick auf das Projekt muss man aber ja einfach sagen, ich muss dann schon auf meinen Körper ein Stück weit hören und darauf achten, dass ich ihn nicht komplett kaputt mache. Ich möchte auch danach immer noch laufen können und ich möchte auch in 30 Jahren keine kaputten Knie haben. Also klar, da sind jetzt schon viele Faktoren mit dabei, die man berücksichtigen sollte. Ich werde auf jeden Fall nicht laufen, wenn ich Fieber habe. Das heißt, da wird auf jeden Fall dann, wird es einen Pausentag geben. Das ist dann für mich nicht gescheitert, das Projekt. Es dauert dann halt einfach nur länger. Mhm. Ne? Also es ist dann ja halb so wild am Ende. Aber ja, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
Ja, schon. Doch. Ja, okay. Doch, klar, du hast ja so ein paar harte Grenzen gesetzt, an denen du auf jeden Fall nicht laufen würdest. Genau. Und alles andere hoffst du, klappt ja dann schon sozusagen. Ja. Ja. So war es dann wahrscheinlich auch schon bei der Deutschland-Umrundung, dass du ja zum Glück durch deine mentale Stärke irgendwie auch durchgekommen bist, durch die Umfänge.
Ja, man setzt sich natürlich immer ein Ziel und ich habe das ungefähr 5 Millionen Mal im Kopf vorgespielt, wie so der Zieleinlauf aussieht für mich. Und bei der Deutschland-Umrundung war es ja auch so, ich habe ja gar nicht mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet, also sowohl an der Strecke als auch über Social Media. Und dann war es irgendwie auch so ein bisschen so eine Pflicht, das auch zu beenden. Mhm. Und ja gut, ich wollte das ja sowieso, aber das war dann nochmal jetzt erst recht. Mhm. Und dann gab es zwischendrin ja auch immer so ein paar Negativkommentare, die sich dann direkt an mich gewandt haben und auch E-Mails und Nachrichten, also persönliche Nachrichten geschrieben haben, wie schlimm das doch wäre und was ich mir da antue und ich soll sofort aufhören, sonst würde ich sterben. Also
oh Gott.
Ja, es ist teilweise schon wirklich hart gewesen. Ja. Und was die Leute aber nicht wissen, umso mehr Hate, in Anführungsstrichen, ich bekomme, desto mehr setzt sich bei mir so diese jetzt erst recht Einstellung durch. Also das bewirkt genau das Gegenteil.
Okay. Deine Eltern waren bestimmt sehr begeistert von dir als trotziges Kind.
Ja, früher war das nicht so cool, ja, trotzig zu sein, aber ja, mittlerweile ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, in dem Fall ist es natürlich ein Trumpf, wenn es dich dann zusätzlich motiviert. Ne? Also wenn es dich nicht entmutigt, ist das natürlich toll. Ja,
ja. Ja, ja, mal gucken, wo es mich jetzt hinführt.
Ja. Aber man hat ja schon rausgehört, du lässt dir schon die Option offen, dass es länger dauert, ne? Du bist ja jetzt dann auch nicht so verkrampft. Klar hast du ein Ziel, so musst es ja auch irgendwie bewerben, dein Projekt. Du musst dir ja irgendwie ein Ziel setzen. Aber es wäre für dich kein Scheitern, wenn es doch länger dauert. Dann wäre im Endeffekt trotzdem dein Ziel erreicht, nur in längerer Zeit, ne?
Genau. Dann sind es halt nicht 495 Marathons in 495 Tagen, sondern dann in 500 Tagen.
Ja. Ist auch eine schöne runde Zahl.
Ja.
Kann man sich auf jeden Fall als kleinen Puffer schon mal lassen.
Ja.
Ja. Und jetzt gerade oder vorher in deiner Trainingszeit, also bevor wir jetzt in das Projekt quasi reinstarten, wie hast du es da so geschafft, deinen Alltag um das Laufen herum zu gestalten, damit du diese Umfänge überhaupt packst? Ist ja vielleicht auch was die Leute da draußen interessiert, die auch gerne so viel laufen wollen würden wie du, aber das vielleicht mit dem Alltag irgendwie nicht so einhergeht. Ne? Hast du da irgendwie noch Tipps?
Leider bin ich da, glaube ich, ein ganz schlechtes Vorbild für den Otto-Normalverbraucher, denn ich habe mir den Luxus gegönnt und habe letztes Jahr meinen Job gekündigt und bin jetzt eigentlich Vollzeit, nennt man das? Am liebsten würde ich sagen Vollzeitläuferin, aber eigentlich bin ich ja Content-Creatorin, also ohne Social Media würde ich halt nicht leben können.
Ja.
Und das ist jetzt quasi so ein bisschen mein Beruf. Nur das vergesse ich auch tatsächlich oft. Gerade im Training habe ich immer gesagt, boah, wenn du jetzt heute 4 Stunden laufen gehst, wann willst du denn dann noch arbeiten? Und ich habe das lange nicht verstanden, dass das jetzt schon mein Job ist, das Laufen. Also das darf ich dann schon zu meiner Arbeitszeit dazuzählen. Mhm. Und ich habe versucht, das irgendwie in meinem ganz konstrusen Alltag, der ist ja jetzt nicht so gewöhnlich. Ich bin viel unterwegs. Ich werde hier und da mal eingeladen, irgendwo einen Community Run zu veranstalten. Oder ja, anfangs letztes Jahr habe ich auch noch eine Buchlesung gemacht also ich habe ein Buch geschrieben über die Deutschlandumrundung. Da war ich gefühlt nochmal in ganz Deutschland unterwegs. Und das dann ja gut zu durchplanen, funktioniert manchmal nicht. Also ich weiß immer, was ich ungefähr laufen will pro Woche, pro Monat und versuche das dann einfach, wenn es sich gerade ergibt, irgendwie unterzubringen. Also ich kann tatsächlich nicht nach einem festen, strukturierten Trainingsplan laufen, weil so ein Tag, ich muss unfassbar flexibel sein und ja, so halte ich es eigentlich auch mit dem Training. Aber bis jetzt hat es eigentlich immer alles geklappt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ja.
Und ich denke, das wird auch jeder Familienmensch, der Läufer ist, auch kennen. Ich meine, Hut ab an alle Menschen, die Marathons laufen, auf Bestzeiten trainieren und ja, irgendwie eine Familie zu Hause haben, stark. Und noch einen Job machen, verrückt.
Ja,
aber es geht.
Ja. Okay, also im Training bist du dann sehr flexibel und die Struktur und die Planung kommt dann eigentlich erst bei dem Projekt zum Beispiel ins Spiel, weil es da dann nicht anders geht. Da macht Flexibilität dann nicht so viel Sinn. Okay. Ja, spannend. Dann lasst uns doch gerne auch noch ein bisschen über das Thema Regeneration sprechen, weil das ja natürlich, wie wir haben jetzt schon mehrmals angesprochen, einen ganz großen Faktor spielen wird auf deinem Abenteuer, damit das Ganze auch gelingt. Du bist ja weitgehend eigentlich immer verletzungsfrei. Du hast jetzt irgendwie vorhin die Hüfte ein bisschen angesprochen, scheint sich aber auch wieder gelöst zu haben, das Problem, oder wieder auskuriert zu haben. Hast du da so bestimmte Regenerationsmaßnahmen, die so, weiß ich nicht, deine Top 3 oder so sind, die besonders helfen, die Laufumfänge zu stemmen?
Oh, Top 3 ist jetzt schwierig. Ich mache ja, mein ganzes Leben konzentriert sich ja auf Regeneration.
Du kannst auch mehr sagen.
Wenn ich nicht gerade laufe.
Ja.
Also ich finde Eisbaden im Winter unfassbar hilfreich.
Okay,
also
Eisbaden.
Ich merke das sofort, dass ich am nächsten Tag eigentlich gefühlt wieder einen Marathon laufen könnte.
Krass.
Und ja, ich kann jedem empfehlen, dann im Sommer dann auf die Kältekammern zuzugreifen. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele verschiedene Anbieter und auch in allen möglichen Städten. Die sind, glaube ich, minus 110 Grad oder ähnliches. Super. Also mega. Es ist auch viel, also so eine Kältekammer ist auch viel leichter als Eisbaden, kann ich euch erzählen, auch wenn das andere Temperaturen sind. Das finde ich super hilfreich. Ist natürlich auch eine kostspielige Angelegenheit. Deswegen, ja, Ernährung und Schlaf sind die günstigsten Varianten und die besten, die du eigentlich so selber handeln kannst. Und dann gibt's natürlich 1000 Gadgets und die nutze ich natürlich auch. Also ich versuche schon immer so ein bisschen Mobility und ja Stretching, ich will es gar nicht denen nennen, sondern ich versuche einfach den Körper irgendwann so ein bisschen mobil zu halten. Sowohl vor als auch nach dem Laufen finde ich für mich ganz wichtig. Ich habe irgendwie gemerkt, das tut mir einfach gut, da einfach nochmal einen Fokus drauf zu legen. Und dann habe ich natürlich auch solche Boots. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt wirklich die Lösung ist, aber vom Kopf allein schon fühlt sich das super gut an.
Es fühlt sich geil an, drin zu sein.
Ja, genau. Und das ist dann auch die Phase, wo ich dann ja auf dem Bett liege, diese Boots anhabe und Social Media mache. Also ich bin jetzt dann nicht untätig in der Zeit. Ja. Das heißt, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. Das ist schon ganz cool. Dann habe ich natürlich auch so eine Massagepistole. Und ja, was aber noch für mich wichtiger ist, sind die ja Standard-Hausmittelchen, also so eine Faszienrolle und ein Faszienball. Das sind die zwei Sachen, die immer in jede Reisetasche kommen. Denn die ganze neue Technik, das ist super. Ja, also ich bin auch wirklich ein Fan davon. Aber an den ganz normalen Hausmittelchen, und das ist einfach so eine Rolle und so ein Ball, daran kannst du dich ja quälen, wollte ich sagen. Aber
ja, es ist ja tatsächlich auch. So. Leider.
Aber die lösen schon sehr, 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 sehr viele Probleme.
Ist es dann so eine Art, hast du da auch irgendwie so ein Ritual, eine Routine, dass du nach deinem Lauf das immer machst? Oder machst du das dann, wenn du irgendwie Verspannungen merkst?
Ja, nicht immer. Also ja, aktuell mache ich das so zweimal die Woche und so ein bisschen nach Gefühl. Weil wenn die Faszien dann irgendwann alle zu weich sind und, also die sind ja eigentlich dafür da, um deine Muskeln zu halten. Und wenn die dann zu labberig sind, dann bringt dich das ja auch nicht weiter.
Ja, wollen wir auch nicht.
Ja. Nee, genau. Deswegen, ja, gucke ich, dass ich das so zweimal die Woche mache und wenn es dann notwendig ist. Wobei ich die Füße tatsächlich jeden Morgen ausrolle. Also die,
okay.
Also die ist ja mit eigentlich der, also für mich zumindest der stärkste Faszienstrang oder beziehungsweise er geht ja an den Füßen los und erstreckt sich dann über die ganze hintere Rückseite des Körpers. Und wenn die Füße nicht in Ordnung sind, dann kann auch der Rest nicht in Ordnung sein. Deswegen bin ich da sehr akribisch. Ich stehe auf und habe das Bedürfnis, einfach meinen Fuß auf so einen Ball zu stellen.
Okay, hast du dich gut reingebracht in diese Routine.
Ja, vielleicht ist das mein Geheimnis. Ich weiß es nicht.
Ich möchte es nicht Genetik. Weglassen. Es ist der Ball. Ja. Ey, wenn das der Schlüssel ist, dann fange ich morgen auf jeden Fall auch damit an.
Ja, probier's mal.
Ja, ich werde es austesten. Dann kommt das Selbstexperiment. Okay. Und machst du auch Yoga? Weil du hast jetzt so ein bisschen Mobility und Dehnen, also nicht Dehnen, aber Stretching angesprochen. Ist das was, was du in den Trainingsalltag integrierst oder fühlst du es nicht so?
Ja, also fühle ich total. Hm? Bin ich auch großer Fan von. Möchte ich gerne öfter machen.
Ja, wir alle, glaube ich.
Ja, also ich habe mir auch dafür jetzt in meinen neuen Tagesplan Zeit mit einkalkuliert. Ah. Also ich hoffe, dass ich 20, 30 Minuten oder so noch so ein paar Yoga-Übungen mit einbauen kann. Weil okay. Es fühlt sich auch einfach so gut an, finde ich.
Finde ich auch. Ja, das ist dann auch wieder so ein Thema. Vielleicht ist es auch nur für den Kopf, aber Regeneration muss ja auch mental stattfinden. Und wenn es nur Placebo ist, dann nehmen wir das ja auch gerne mit, ne?
Ja, also. Und es bringt einen auch so runter, gerade nach so einem aufregenden Tag, finde ich das immer super, um den Körper so ein bisschen schlafbereit zu machen.
Ja, klar, apropos Schlaf. Du meintest, du versuchst jetzt wahrscheinlich dann so 8 bis 10 Stunden zu schlafen. Gibt's da irgendwie, also pennst du dann einfach so gut durch oder hast du irgendwelche Tricks? Nimmst du vorher irgendwie Melatonin? Machen ja auch manche. Oder brauchst du da eigentlich gar nichts so zusätzlich?
Eigentlich nicht. Also in der Regel bin ich ein sehr guter Schläfer. Aber klar, wenn jetzt super aufregende Tage gewesen sind, dann wird es schon mal anstrengend. Ich kann mich an die Deutschland-Umrundung erinnern, dass ich da schon oft Probleme hatte einzuschlafen, wenn so viele Sachen passiert sind einfach. Also sowohl negativ als auch positiv. Und dann habe ich schon mein Melatonin-Fläschchen dabei, aber ich nutze es super selten.
Okay, ja, das ist gut. Ja, also ich meine, was heißt gut? Es ist praktisch, das ist schön, dass du gut durchlässt. Ja.
Okay. Ansonsten vielleicht so Einschlafgeschichten oder so, das habe ich früher mal gerne gehört. Es gibt ja so Einschlaf-Podcasts, ne? Ja. Finde ich total cool. Oder so Wellenrauschen oder sowas.
Ja, okay, ja. So den Kopf beruhigende Geräusche oder so, ja. Du hast ja auch schon gesagt, dass du da auch sehr krass auf eigentlich die einfach dieselbe Uhrzeit Wert legst zum Einschlafen. Ich glaube, du meintest 10 Uhr, ne? Mhm. 22 Uhr wirst du versuchen, immer schlafen zu gehen. Das ist ja, glaube ich, auch schon ein riesiger Punkt, so dass eigentlich das A und O, dass man dem Körper da eine bestimmte Uhrzeit immer gibt und dann wird er sich hoffentlich schon darauf einstellen. Da machst du, glaube ich, dann auch schon sehr viel richtig allein durch diese Routine.
Hoffentlich.
Ja. Also laut der Forschung ja.
Okay.
Okay, dann würde ich auch gerne ein bisschen über Ernährung natürlich sprechen. Sehr spannendes Thema, sehr großes Thema. Beachtest du da irgendetwas? Vielleicht auch gerade, du musst ja natürlich darauf achten, dass du an so einem Tag es dann schaffst, deinen Makro- und Mikronährstoffbedarf zu decken. Hast du da irgendwelche Strategien oder isst du einfach so, wie es dir passt, wie du es schon vorher gemacht hast?
Ja, deswegen hatte ich mir auch die Rezepte schon mal rausgesucht und die Mengenangaben habe ich jetzt noch nicht dahinter geschrieben, aber ich versuche einfach möglichst viel zu essen.
Okay.
Und klar, über die Ernährung, über die ganz normale Standardernährung versuche ich eigentlich schon den größten Teil abzudecken und dann während des Marathons und auch davor und danach, ich habe Gott sei Dank auch gute Partner an meiner Seite, die mich da gut ausstatten. Ich habe einen Nutrition-Partner, der ist super, der versteht auch, was ich da tue und der ist selber aktiver Sportler und mit dem zusammen habe ich einen guten Plan mir ausgerechnet, wann ich was zu mir nehmen muss und da bin ich gut versorgt, auch eiweißmäßig bin ich da gut versorgt. Und ansonsten habe ich noch Longevity-Produkte. Also ich setze schon viel auf Kollagen, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch für die Knorpelbildung. Das ist mir super wichtig bei dieser ganzen Anstrengung. Und da gibt's noch viele Kleinigkeiten. Aber der Hauptanteil ist tatsächlich die ganz normale Ernährung.
Ja. Und die Supplements kommen dann quasi so ein bisschen obendrauf. Ich meine, Kollagen hast du angesprochen, macht natürlich total Sinn bei den wirklich krassen Umfängen, die du jetzt schon ganz bald stemmen wirst. Du isst alles, nehme ich an, ne? Deswegen bist du da auch nicht eingeschränkt. Okay, ja.
Auch das immer macht spannend. Es um einiges einfacher.
Richtig. Ja. Dann wirst du auch, wenn du ihr notfalls einkaufen müsst, auch immer was finden.
Ja, richtig. Ja, ja.
Okay. Und hast du irgendwelche mentalen Strategien, die du vielleicht auch noch mit uns teilen möchtest? Weil wir haben ja jetzt irgendwie Essen, Schlaf und so abgedeckt, aber ich glaube, der Kopf wird ja dann auch ein ganz viel ausmachen. Wir haben jetzt schon gelernt, du bist sehr dickköpfig, das ist sehr positiv dann in dem Fall. Aber ja. Was machst du so an total schwierigen Tagen? Hast du da irgendwas, was dich motiviert?
Ja, das Ziel ist eigentlich immer das, was mich motiviert. Und manchmal braucht das auch gar nicht so viel. Also ich bin dann nicht so der, also wenn es mir schlecht geht oder schlechter durch was auch immer, dann bin ich eigentlich immer diejenige, die sich so zurückzieht und eher still ist. Und ich glaube, ich werde einfach dann die Mitläufer, die Community einfach abholen und sagen, so Leute, es tut mir leid, heute ist einfach nicht so ein guter Tag. Und ich werde dann an den Nachmittagen einfach sehr viel Ruhe einfach mir gönnen müssen. Und ich brauche auch, also ich merke auch, dass ich das brauche, dass der Marathon an sich, da bin ich ja 5-6 Stunden oder sowas in dem Schnitt unterwegs, da ist viel Action und ich bin auch immer super aufgedreht und ich freue mich auch immer mega, wenn so viele Leute kommen. Aber ich merke so richtig, ich sitze dann im Auto und dann ist es so, puh, das war jetzt doch anstrengend. Aber ich merke es immer erst hinterher.
Total.
Und ja, ich nehme mir einfach ganz viel Ruhe. Also an den Nachmittagen, die sehen dann furchtbar langweilig aus, von außen betrachtet. Da passiert nichts. Es läuft kein Radio, es gibt keinen Fernseher oder ähnliches. Ich lebe dann auch so voll in meiner eigenen Blase. Aber das ist total gut, weil ich dann ja einfach mit mir selbst sein kann. Und ja, dann noch ein bisschen Social Media machen, das ist klar.
Stimmt.
Und wenn ich dann merke, okay, ich habe einen schlechten Tag, dann werde ich einfach keine Nachrichten beantworten, weil das auch immer so ein bisschen so ein kleiner Triggerpunkt ist bei mir. Mhm. Kommt darauf an, was man schreibt oder wie man es schreibt.
Voll, und dann
kann es sein, dass mich irgendwas triggert und dann sage ich, okay, dann schreibe ich morgen weiter.
Ja.
Und das ist eigentlich so die Strategie, die ich habe. Einfach Ruhe und Zeit für mich und ja, das muss passen.
Okay, also übernimmst du dann quasi die Social, das Content Create, ne, so die ganze Social Media Sache, dann während des Marathons lieber und kurz danach, um dann später ein paar Stunden wirklich für dich zu haben.
Genau.
Ohne dann nochmal viel abdrehen zu müssen oder so.
Genau, richtig. Ja, eigentlich nehme ich die Leute größtenteils dann auf dem Marathon mit und gönne mir den restlichen Tag dann einfach meine Ruhe und meine Freizeit.
Ja.
Liegt halt auch ein Stück weit daran, dass ich werde jetzt nicht jedes Hotelzimmer filmen oder so. Allein schon aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass mich jemand sucht, wo ich übernachte.
Richtig, auch
das
ein Sicherheitsfaktor, ja.
Habe ich tatsächlich beim letzten Projekt gehabt, dass mir die Leute dann, dass durch die ganze Stadt gefahren sind und geguckt haben, wo ich übernachte. Und das fand ich dann schon ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ich weiß, die Intentionen sind immer gute, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen kurios, weil man ja eigentlich den ganzen Tag Zeit hat, während des Marathons vorbeizukommen.
Ja, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen. Leute, bitte nicht machen.
Ja, also, genau.
Das scheint vielleicht nett oder cute, aber it's not. Also, bitte nicht.
Also ich hätte gerne einfach meine Ruhe.
Ja.
Ihr könnt gerne zum Marathon kommen, aber den restlichen Tag hätte ich gerne meine Ruhe.
Kann ich total verstehen. Ja. Okay. Ja, ist dann auch sehr smart, dass du dich da in der Hinsicht irgendwie runterbringst, um dann am nächsten Tag wieder Energie zu haben. Und ich muss sagen, es wirkt in den Videos immer so, als hättest du wirklich super viel Energie. Also ich beneide dich wirklich darum und deswegen ist das vielleicht auch so ein kleines Geheimnis, dass du dir dann halt die Ruhe, wenn du sie brauchst, dann danach nimmst und da dann so die ruhigere Joyce vielleicht rauskommt.
Ja, genau, ja.
Was würdest du sagen, wenn Leute da draußen jetzt auch vielleicht nicht gerade so ein krasses Laufprojekt wie du machen, ne? Weil du bist einzigartig, glaube ich. Aber Leute jetzt wirklich auch irgendwie angefixt sind, sich da mal zu challengen und doch irgendwie höhere Umfänge zu laufen. Was wären so deine Top-Tipps oder vielleicht auch aus deinen eigenen Erfahrungen gewonnene Warnungen oder einfach nur Anmerkungen, die du den Leuten mitgeben wollen würdest?
Ja, zuerst mal die Leistungsumfänge nicht von jetzt auf gleich um 50% zu steigern, sondern wirklich peu à peu à peu. Es geht schon relativ schnell, der Körper merkt das schon. Man muss so ein Stück weit auch seine Schmerzgrenze, glaube ich, so überschreiten, aber dabei auch schon darauf achten, dass man nicht in eine Verletzung reingeht. Also es gibt solche und solche Schmerzgrenzen, da muss man, glaube ich, so ein bisschen das Feeling auch dafür entwickeln, ob das jetzt wirklich gefährlich ist oder ob man jetzt diesen Schritt gehen muss, um die Ausdauer zu verbessern. Und ja, Stück für Stück. Und vielleicht würde ich mich mal bei einem offiziellen Lauf einfach mal für eine höhere Distanz anmelden und mir einen Freund mitnehmen, der die gleichen Ideen hat und gemeinsam einfach mal eine weite Strecke laufen.
Ja. Ja. Man weiß ja auch erst, wie es einem gefällt, wenn man es ausprobiert hat.
Ja, und ich glaube, bei so einer offiziellen Veranstaltung ist dann der Wille, das durchzuziehen, immer noch mal ein bisschen höher, als wenn man sagt, ach komm, Basti, wir rennen jetzt einfach mal 50 Kilometer am Wochenende. Das ist dann, da kann man halt immer einfach aufhören, weil da steht keiner mit der Stoppuhr oder, ne? Deswegen vielleicht einfach mal ein bisschen machen. Aber wie gesagt, immer so ein bisschen ja fühlen, wie der Körper da so mitgeht. Und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Mein Gott.
Voll. Ja, man sollte auf jeden Fall auch das Körpergefühl schon ein bisschen besitzen, ne? Also eine gewisse Grunderfahrung ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man seinen Körper so ein bisschen kennt. Also für LaufanfängerInnen würde ich es jetzt natürlich nicht raten.
Nee.
Wenn sie noch nicht ein Gespür bekommen haben, welche Schmerzen sich auslaufen und welche bleiben. Ja. Okay, würdest du sagen, dass du es auch nicht durchgezogen hättest, jetzt zum Beispiel die Deutschlandumrundung, wenn du nicht so ein bisschen den Druck von außen gehabt hättest? So zum Beispiel wie bei einem Wettkampf, wo man ja weiß, ich habe jetzt dafür gezahlt, ich will jetzt auch ankommen.
Nee, das war ein bisschen anders, weil ich wusste ja genau, was passiert. Also ich wusste nicht im Detail, wie schlimm das werden wird, aber ich wusste schon, dass es schrecklich werden wird zwischendrin. Ja, also das ist ja selbst auferlegtes Leid. Und ich habe ja ein ganz klares Ziel vor Augen gehabt. Und auch ohne diesen Druck von außen hätte ich das auch definitiv beendet. Vielleicht hätte ich mir ohne Zuschauer von außen nochmal einen extra Pausentag irgendwo gegönnt. Weil so war ich ja jetzt ein bisschen einfach auf den Plan, den ich selber veröffentlicht habe, angewiesen, weil ich gemerkt habe, dass sich damals Leute ihre Urlaube nach meinem Laufkalender gerichtet haben und dann auch Hotels gebucht haben und sowas da. Und da war so ein bisschen der innere Druck auch, okay, ich muss halt an dem Tag auch genau diesen Tag laufen.
Nee, stimmt.
So, also Gott sei Dank ist es alles gut gegangen, ne?
Ja.
Gesundheit von mir persönlich ging natürlich immer vor, aber ja, das wird jetzt demnächst halt anders sein. Wenn ich merke, dass ich nicht mehr kann, dann muss ich halt leider über Social Media veröffentlichen, dass ich morgen nicht laufe und dann ist das eben so.
Absolut.
Und so würde ich das aber auch jedem anderen empfehlen, dass, ja, einfach spürt euch.
Ja. Und habt keine Angst, so zu versagen in dem Sinne, das dann in eurem Tempo zu machen. Das finde ich auch richtig gut, dass du wirklich eher langsam läufst, ne? Dass du dir da wirklich nicht eine krasse Pace vor allem setzt, um dann irgendwie noch irgendwem was zu beweisen, sondern du machst es in einem Tempo, das du stemmst.
Ja, richtig. Ja, vielleicht ganz interessant für die Leute, die vielleicht vorhaben mitzulaufen. Ich denke, dass sich so eine Pace zwischen 6:30, also zwischen 6:15 und 6:45 irgendwas laufen werde. Das wird sich so ein bisschen einpegeln, auch je nach Tagesfassung. Es kann aber durchaus sein, dass ich also alle 5 Tage oder ähnlich nochmal einen schnelleren Marathon in Anführungsstrichen hinlege und um einfach meinem Körper so ein bisschen so einen Trainingsanreiz zu geben.
Ah ja.
Und also das wird aber schneller, wird dann heißen vielleicht eine 6er Pace oder 6 oder 5:45, 5:30, aber nicht schneller, definitiv nicht. Und das will ich eigentlich machen, um immer wieder so ein bisschen dem Körper zu signalisieren, du musst weiter Muskeln aufbauen und nicht abbauen.
Ja.
Und so wird es ungefähr laufen.
Okay.
Aber grundsätzlich ist die Pace nicht ganz so relevant für mich.
Ja, klar. Dann weiß auch unsere Love-Community ja schon mal Bescheid, worauf sie sich einlassen, wenn sie dich unterstützen wollen. Sag doch gerne mal noch an, wie können Leute, die jetzt dir zugehört haben und irgendwie total begeistert sind davon, dich auf dein Projekt irgendwie, dich unterstützen, dich begleiten, dir da irgendwie was Gutes tun, außer natürlich dir nicht bis zu deinem Hotel zu folgen. Das haben wir hoffentlich klar gemacht.
Also ich freue mich über jegliche Art von Support an der Strecke. Vielleicht schaut ihr euch gerne auf meiner Website einmal um, also joyce-hübner.com. Da ist wirklich jeder einzelne Tag jetzt aufgeführt. Ihr könnt in der Suchleiste eure Stadt eingeben oder Ort oder Bundesland oder was auch immer und schaut euch einfach an, wann ich da vorbeikomme. Kommt einfach an die Strecke. Ihr könnt einfach da stehen und klatschen oder winken. Ihr könnt auch gerne mitlaufen. Ihr könnt 1 Kilometer mitlaufen, 42 Kilometer, mehrere Tage. Ich freue mich über alles. Und wenn euch die Pace zu schnell sein sollte oder ihr euch nicht sicher seid, wie lange ihr das durchhaltet, dann kommt gerne mit dem Fahrrad vorbei. Wir hatten auch beim letzten Projekt Inline-Skater mit dabei. Also cool. Ihr seid da total, also euch sind da keine Grenzen gesetzt. Ich bin nur diejenige, die laufen muss. Genau. Ja. Und ja, das ist eigentlich alles. Ich freue mich, wenn ihr irgendwie dabei seid, ob live, virtuell, wie auch immer.
Ja, ich werde es auf jeden Fall auch verfolgen. Wahrscheinlich ich auf Instagram. Wo kann man dich denn noch so finden? Für die Leute, die leider nicht dabei sein können, aber ja, dich dann trotzdem supporten wollen, digital.
Ja, also auf Instagram findet man mich auf jeden Fall unter Running Girl Joyce. Also auf jeder Plattform heiße ich gleich. Mhm. Und unter TikTok findet man mich auch. Da gibt's dann immer so kleine Tagesvlogs, würde ich sagen, vom Marathon. Bei TikTok gibt's dann eher so eine Zusammenfassung und vielleicht mal ein witziges Reel oder so. Das mache ich nach Gefühl. Und ja, für die Leute, die keine Lust haben, sich bei einer von diesen beiden Plattformen anzumelden, dann könnt ihr auch gerne bei YouTube vorbeischauen. Da wird es dann höchstwahrscheinlich nochmal so eine Wochenübersicht geben.
Ja, super. Genau. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes, damit unsere HörerInnen dich da auch ganz fleißig auf deinem Abenteuer begleiten können. Joyce, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen, uns einen kleinen Einblick in deine Welt, kann man ja sagen, gegeben hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute auf deinem nächsten Abenteuer.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja,
würde ich auch sagen. Wir sprechen dann, sobald du dein Abenteuer abgeschlossen hast.
Oh ja, sehr gerne. Jahr,
wie es dann war, das würde mich sehr freuen, ja. Sehr schön. Liebe HörerInnen, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann zeigt uns doch gerne, indem ihr uns eine positive Bewertung oder einen lieben Kommentar dalasst. Entweder hier bei Spotify oder bei YouTube oder auf Instagram unter achilles.running. Und dann hoffe ich, ihr seid nächsten Freitag wieder am Start. Und bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.